Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Lieblingsgegner. Ich sitze mal wieder gegenüber von der Simone. Hallo.
Hallo, du da hinten.
Ja, und heute schwelgen wir mal in Erinnerung, habe ich gedacht.
Ja.
Denn unser Urlaub ist schon vorbei. Wir sind schon wieder vollkommen im Arbeitsalltag angekommen.
Wir haben schon eine ganze Arbeitswoche wieder hinter uns und der Urlaub kommt mir vor, als wäre das schon 2 Monate her, ehrlich gesagt.
Das tut mir irgendwie leid. Also bei mir geht's noch. Ich bin noch ein bisschen frisch, bin noch ein bisschen erholt, aber...
Also meine Woche war heftig.
Also das Frustrierendste ist ja, dass wir wirklich ja auch durchgehend jetzt bis zum Ende fast nur schlechtes Wetter hatten. Ich glaube, wir hatten 2 Tage, wo es mal nicht geregnet hat. Es waren die letzten beiden. Es war aber so kalt, dass man nicht ins Wasser konnte. Und jetzt fahren wir zurück. Übrigens, unfassbar schlimme Rückfahrt.
Boah, das war die schlimmste Rückfahrt, die wir je hatten,
glaube
ich.
Hätten wir da noch einen Podcast aufgenommen, ich glaube, dann wären wir kaputt gewesen. Also das war, ich glaube, das war die anstrengendste Autofahrt, die ich bisher hatte.
Ja, kann ich mir vorstellen. Es war auch frustrierend.
Und wir haben uns schon abgewechselt. Dauerhaft Stau. Naja, jedenfalls, wir kommen zu Hause an, fangen an zu arbeiten, 40 Grad. Ich denke, es kann doch nicht wahr sein.
40 Grad jetzt
ja,
auch nicht?
Ja, aber es waren, glaube ich, 37 Grad oder so.
Nein, ich glaube 34.
Nee, 36
waren es. Echt? Ach, egal. Es war jedenfalls super heiß und es war ätzend.
Es war viel zu warm. Und natürlich haben wir uns da ans Meer oder an die Seen gewünscht. Naja.
Aber so auf der Arbeit war es kühler als hier in der Wohnung.
Immerhin.
Also.
Von daher... haben wir gedacht, wir schwelgen heute ein bisschen in Erinnerungen, denn wir haben ja noch nicht alle Spiele aus dem Urlaub besprochen. Und wir haben noch ganz viele tolle Titel dabei, die wir heute mit euch thematisieren wollen.
Das ist doch der Wahnsinn!
Ein kleiner Ausblick. Hot Streak, ein wunderbares Partyspiel.
Oh, das ist der Hammer.
Haben wir dabei. Wir haben Brass, Birmingham, ja beide jetzt zum ersten Mal auf dem Board gespielt. Simone überhaupt und wir haben es jetzt auch 2-mal direkt im Urlaub gespielt. Wir haben Terrorscape, Wilmot's Warehouse, Bullet Heart, ihr könnt es wahrscheinlich ja schon in der Beschreibung sehen. Da sind alle Sachen verlinkt, wenn ihr den Boardgame Geek-Eintrag dazu finden wollt. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem so ein bisschen chronologisch weiter.
Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Was geht's denn jetzt weiter?
Ja, das Problem ist, es gibt so ein paar Spiele, die werden wir hier jetzt noch nicht besprechen, weil wir sie entweder zu wenig gespielt haben oder mussten jetzt auch ein bisschen was streichen. Wir haben einfach zu viel gespielt, sonst kriegen wir das heute nicht in die Folge gepackt. Und irgendwann wollen wir ja wieder aktuell sein, so, ne?
Ja, wir können nicht 5 Jahre lang Urlaubs-Special machen.
Nee, das ist heute die letzte Folge und wir starten deshalb relativ schnell rein mit einem Spiel, was mit in den Urlaub genommen wurde von mir, um zu gucken, ob es ausziehen darf.
Was ich schon mal ein ganz, ganz komisches Konzept finde, ehrlich gesagt.
Das hast du schon mal gesagt, ja.
Weil, stimmt, das habe ich gesagt. Ich erinnere mich. Du schleppst es mit, um es danach irgendwie zu verkaufen.
Aber es war eigentlich ich fand es jetzt gut, weil sonst hat man jetzt nicht so Lust, das auszuprobieren manchmal. Denkt so, nee, jetzt haben wir so wenig Zeit zum Spielen, in Anführungsstrichen, ne? Jetzt will ich das auch nicht auf den Tisch packen. Aber wir haben ein Spiel auf den Tisch gepackt. Das habe ich damals auch wieder importiert. Ich meine, es war aus der USA, bin mir aber nicht sicher. Und zwar Scorecards. Du erinnerst dich, oder?
Ach ja. Scorecards.
Ein Spiel, was von Dice Tower hochgelobt wurde und ich es auch unter anderem deshalb, weil ich auch den Pitch ganz cool fand, mir zugelegt habe. Denn der Pitch von dem Spiel ist, du spielst Karten aus und jede Karte punktet.
Also würde ich schon mal sagen, stimmt ja schon mal gar nicht.
Wieso?
Ja, weil manchmal kriegst du auch keine Punkte.
Nee, wir haben, glaube ich, immer Punkte gehabt. Eigentlich kriegst du immer Punkte. Das
ja,
ist ja,
okay. Vielleicht.
Nee, du kriegst immer Punkte. Auf jeden
Aber
Fall.
Aber es kann passieren.
Ja, auf jeden Fall ist es ein Spiel, was relativ basic ist. Also es ist wirklich leicht erklärt. Du hast einfach ein paar Handkarten, spielst eine aus und scorest die dann. Da
genau.
Kann dann so eine Bedingung sein, wie für jede ungerade grüne Karte bekommst du Punkte, beispielsweise.
Ja. Ich wollte auch Beispiele nennen.
Ja, dann mach das doch.
Nee, jetzt brauchen wir ja keine mehr. Ja, was magst du denn an dem Spiel oder was magst du nicht an dem Spiel?
Also erstmal finde ich es viel zu lang. Das ist so das Problem.
Ja, das verstehe ich. Es geht 4 Runden lang.
Mal fünf Karten, genau. Und das Interessante ist, dass du aber über die 4 Runden auch die Karten, die du nicht ausspielst, behältst. Das heißt, du kannst dir so ein bisschen eine kleine Taktik für die nächste Runde schon zurechtlegen, wenn da die eine oder andere Karte passt.
Ja, aber finde ich auch sehr begrenzt. Du bist ja in dem Spiel auch abhängig davon, was die anderen machen oder was der andere macht, damit du dafür Punkte bekommst.
Genau.
Und du hast ja wirklich kaum Auswahl. Du spielst eine Karte und ziehst eine Karte nach. Also ich finde, da hast du jetzt nicht irgendwie so eine große Wahl, dass du da wirklich von Taktik sprechen kannst. Da würde ich jetzt sagen, wenn man sagt, man zieht 2 Karten nach und sucht sich eine davon aus oder so, aber das ist ja einfach random.
Also ich hatte es auf jeden Fall mehrfach in den Partien, die wir gespielt haben, wir haben es ja auch vor dem Urlaub schon gespielt, dass ich dann quasi eine Karte hatte, die sich auf eine andere Karte bezogen hat und ich gedacht habe, nee, das hebe ich mir jetzt für die nächste Runde auf. Da wird es wahrscheinlich mehr Punkte geben.
Also
und das hat auch geklappt.
Bei mir war es jetzt bei sehr vielen Partien eher so, dass ich immer nur eine Karte auf der Hand hatte, mit der ich jetzt überhaupt irgendwelche Punkte machen kann und deswegen eigentlich nicht so wirklich die Wahl hatte, wenn ich jetzt einfach mal 0 Punkte hinschreiben möchte.
Ja, auch wenn es sich jetzt ein bisschen anders anhört, ich glaube, wir sind uns bei dem Thema Taktik vielleicht nicht ganz einig, aber wir sind uns trotzdem einig, dass das Spiel einfach nicht so spannend ist, ne?
Ja.
Es ist relativ basic. Ich finde den Pitch immer noch ganz cool, aber es ist nachher einfach für einen Absacker ja zu unspannend und auch zu lang.
Ja, ich finde, es tut nicht weh, aber man braucht es halt auch nicht.
Genau. Das Coolste ist eigentlich auch dieses Design. Du hast wieder so einen, ist das eine Magnetschachtel? Ich glaube schon. Und dann kannst du in den Karton rein die Punkte immer mittracken und so. Das ist schon ganz witzig gemacht.
Ja, das finde ich aber tatsächlich auch ein bisschen unnötig, weil dann hätte man es. Also das Nervige, finde ich, ist, dass man die Punkte für die 5 Karten einträgt. Dann musst du es zusammenrechnen und halt die Summe übertragen. Und dann musst du die 5 Karten wieder wegradieren und das finde ich ein bisschen nervig. Ich finde, dann hätte man auch einfach eine Tabelle machen können, wo man einfach alles reinschreibt und am Ende einmal. Aber das ist so Meckern auf hohem Niveau.
Ja, das ist, glaube ich, auch völlig irrelevant.
Aber mich hat's gestört.
Ja, also ich finde, es ist einfach kein spannendes Spiel. Man braucht es nicht, in meinen Augen. Es ist auch eine zu große Schachtel dann für das, was drin steckt. Ich glaube, da gibt es eine Zielgruppe für, aber die ist jetzt nicht so riesig.
Also die Schachtel ist ja auch nur so groß, damit man da draufschreiben kann.
Ja, okay.
Also,
ja, das kann
ein Negativpunkt entsteht aus deinem Positivpunkt.
Ja, wobei ich glaube, ja, ich alles gut.
Ja.
Wir lassen
also es zieht aus.
Es zieht aus, auf Wiedersehen. Ihr braucht es euch nicht holen.
Nee,
außer
bitte nicht.
Ihr sagt,
nicht auf Wiedersehen. Dann, das wird ja heißen,
ja,
du kaufst
tschüss.
Es wieder.
Also, weiter geht's mit einem Spiel, was ebenfalls auf dem Prüfstand ist. Und ich für meinen Teil habe auch entschieden, dass wir das jetzt langsam aussortieren. Ein Spiel, was wir schon seit, ich glaube, 2019 in unserem Regal haben.
Wovon sprichst du denn? Und
wir reden von einem Uwe Roseberg-Puzzlespiel, nämlich Nova Luna.
Ach so, ja, da hast du ja wirklich schon gesagt, du willst es verkaufen. Aber ich mag's.
Ja, ich mag's auch, aber das ist das Ding. Also, Nova Luna ist vom Puzzeln her das gleiche wie Framework. Und bei Nova Luna hat man aber noch ein bisschen mehr Taktik in der Auswahl der Plättchen, weil man eben für gewisse Steine bzw. für gewisse Plättchen einfach unterschiedlich schnell voranschreitet auf, wie soll man das nennen? So Spielreihenfolgemechanismus, wie man es auch schon vom Patchwork kennt. Also nimmst du ein Plättchen, wo du 4 nach vorne gehen musst, dann gehst du 4 nach vorne.
Ja, der am weitesten hinten ist, ist als nächstes dran.
Genau.
Ganz easy. Und wir puzzeln farbige Plättchen aneinander und es werden bestimmte, ja nicht Formationen, sondern bestimmte Anzahlen an farbigen Plättchen gefordert.
Die daran angrenzen.
Genau. Und das versuchen wir zu puzzeln. Wenn wir es geschafft haben, legen wir ein Steinchen drauf. Wer seine Steinchen als erstes losgeworden ist, hat gewonnen. Ganz simpel eigentlich.
Super simpel und auch trotzdem ein schönes Spiel. Also
ja,
ich finde das auch immer noch gut. Aber, und da kommt eben das große Aber, wir sind ja beide große Fans von Framework, das eben einen anderen Auswahlmechanismus hat. Bei Framework ist es nämlich so, dass wir immer 3 Plättchen ziehen. Und derjenige, der anfängt, sucht sich ein Teil aus, dann sucht sich die andere eins aus und dann wieder ich. Das heißt, wir haben einen, ich würde nicht sagen, I cut, you choose, ist es ja nicht, ist auch nicht Drafting, das Klassische, aber es ist ein sehr simpler Auswahlmechanismus.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich finde es auch vom Puzzeln her, es ist zwar ähnlich, aber ich finde es doch besser.
Es ist noch ein bisschen mehr, habe ich so den Eindruck. Mhm. Es ist so ein Müh drauf.
Ja, also
es
wir
ist
haben
wie
auf
Nova
den
Luna
Karten
ein kleines bisschen besser.
Genau, auf den Karten sind Rahmen abgebildet. Da können auch unterschiedliche Rahmen drauf sein. Und da versuchen wir eben auch, Aufgaben mit zu erfüllen.
Genau.
Und unsere Steinchen loszuwerden.
Es ist eigentlich sonst genau das gleiche Spiel, könnte man sagen. Mit
ja,
kleinen
aber
Verbesserungen.
Ich finde auch, das Puzzeln macht bei Framework mehr Spaß. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, möchte ich lieber Nova Luna spielen oder Framework, würde ich immer Framework nehmen.
Und das Witzige war ja, dass du dann gefragt hast, hast du denn nicht auch Framework mit, glaube ich, ne?
Ja, das
Und ich
stimmt.
gesagt habe, nee, ich habe jetzt extra Nova Luna mitgebracht. Aber deine Antwort zeigte mir auch, nee, also wir haben es jetzt seit Jahren nicht mehr auf dem Tisch gehabt, eben weil Framework für uns das bessere Spiel ist und wir wollten es jetzt nochmal testen. Hat es das jetzt wirklich abgelöst? Weil ich sag mal, selten gibt es ja wirklich Brettspiele, die andere ablösen. Das hört man ja in der Influencer-Szene immer vehement, ja, dass das Spiel jetzt das abgelöst hat. Im Mischwald ist das neue Flügelschlag, keine Ahnung. Völliger Mumpitz.
Hat ja, das wirklich jemand gesagt?
Es gibt tausend Vergleiche zu irgendwelchen Spielen, wo ich sage, nee, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Hier tatsächlich schon gleicher Autor, gleiche Mechaniken und es ähnelt sich sehr stark. Und wenn ich dann etwas anderes Puzzeln haben möchte, dann nehme ich lieber Applejack von Uwe Rosenberg.
Ja.
Und von daher darf jetzt Nova Luna auch ausziehen. Nichtsdestotrotz, ja, weiterhin eigentlich
Spiel.
Ein ganz gutes
ja.
Spiel. Aber unsere Empfehlung gilt dann doch eher zu Framework. Das funktioniert übrigens zu dritt und zu viert auch super. Also
genau.
Das ist nicht nur zu zweit super. Gut, geht's weiter mit einem Klassiker im Absackerbereich, den wir ja immer wieder spielen. Und das ist Dead Man's Draw.
Oh.
Willst du das mal
ja,
pitchen?
Ja, Dead Man's Draw ist eigentlich auch super, super simpel vom Spielprinzip. Wir haben ein Kartendeck mit unterschiedlichen Symbolen drin und Karten von 1 bis 7, oder?
Genau.
Und wenn wir an der Reihe sind, decken wir einfach so lange Karten nacheinander auf, bis wir zwei identische Symbole aufgedeckt haben. Und dann haben wir verkackt.
Beziehungsweise der Clou ist ja, dass man vorher aufhört.
Genau, im Idealfall hört man vorher auf. Und die Kartensymbole haben unterschiedliche Effekte. Die setzt man noch ein, wenn man die aufdeckt. Und weiß ich nicht, kann dem anderen Karten aus seiner Auslage kaputt schießen oder mit der Wahrsagerin spinksen, was als nächstes kommt. Und das Ziel ist eben, dass wir nachher eine Auslage haben und da so hohe Karten wie möglich liegen haben. Und wir bilden aus den gleichen Symbolen immer Stapel. Die höchste Karte liegt oben. Das heißt, im Idealfall, ich glaube, es sind 10 Symbole.
Ja, so 8 oder 10. Ja.
Also im besten Fall kann man 70 Punkte machen und im schlechtesten Fall 0.
Ich glaube, es sind sogar mehr. 3... Ja, doch, 10, ja.
10, ja.
Ja, ja also ich...
Ja, wir haben noch Fähigkeitenkarten mittlerweile drin.
Ja, so asymmetrische Fähigkeiten, genau. Das ist einfach just for fun. Also ich würde sagen, das Spiel ist für jeden etwas, der Port Royal mag, weil es ist vom Aufdeckmechanismus ja ein ähnlicher Thrill, dass du sagst, überschätze ich mich jetzt oder nicht? Das Spiel ist natürlich ein Push-Your-Luck-Element, das heißt, oder es hat ein Push-Your-Luck-Element, das heißt, wir haben jetzt schon nicht unbedingt die größte Taktik, aber es hat trotzdem irgendwie mehr Entscheidungen als jetzt ein Flip-7 beispielsweise. Und ich finde gerade die Fähigkeiten der Karten können am Anfang ein bisschen überfordernd sein, weil eben jede Karte eine Fähigkeit hat, aber nach so 3-4 Partien kommt man da voll rein. Und dann kann das so ein richtig, ja, richtig spaßiger Absacker werden, den wir jetzt auch schon so viele Male gespielt haben. Mittlerweile hat mir der liebe Martin, Grüße gehen raus, aus Südkorea tatsächlich die koreanische Box mitgebracht. Da bin ich auch sehr froh drum. Die sieht richtig cool aus. Und ja, ich kann das Spiel wirklich jedem empfehlen. Das läuft so ein bisschen immer noch unter dem Radar, ne? Steht unter einer 7 bei BoardGameGeek. Gut ist Absacker, aber für mich immer noch so ein Ding, wo ich sage, das empfehle ich erstmal jedem, der irgendwie einen Absacker haben will, den nicht jeder kennt.
Ja, super simpel, super schnell gelernt und man erfreut sich einfach daran, wenn der andere zu viel aufdeckt oder wenn man dem anderen eine Karte stibitzen kann. Das ist immer schön.
Ja.
Macht immer Spaß.
Sehr gutes Ding. Weiter geht es mit einem Spiel, das jetzt ein bisschen größer ist. Und da müssen wir auch ein bisschen weiter ausholen.
Denn oh je.
Den lieben Christian haben wir ja ein bisschen belabert, könnte man sagen. Ne?
Oh,
wir haben
Terrorscape. Ich, ja. Warum wir? Ich habe damit gar nichts zu tun.
Du hast auch gesagt, oh, das klingt ja doch interessant.
Ich habe nur gesagt, das sah auf dem Brettspielwochenende interessant aus.
Ja, das hat, glaube ich, schon fast gereicht.
Meinst du?
Ja, also Terrorscape, ein Spiel, das bei der Spieleoffensive auf Deutsch herausgekommen ist. Und bei dem man quasi, könnte man sagen, so alte Horrorfilme nachspielt so ein bisschen.
Wir haben wieder ein One versus Many.
Wir haben
das
wieder
magst
ein
du
One
ja
versus
so gerne.
Many. Und wir haben es ja auch deshalb, wir haben ihn ja nicht bequatscht, aber wir haben gesagt, na, wie sieht's denn aus? Wäre doch jetzt was für unsere Gruppe, weil wir ja auch sehr viel Sniper Elite gespielt haben.
Ja.
Und Terrorscape ist, würde ich sagen, auf jeden Fall auf dem Tisch ein deutlich größerer Hingucker, denn wir haben so ein Riesenhaus als Sichtschutz, das wir zwischen die beiden Parteien quasi stellen. Und wir haben aber so ein bisschen eine umgedrehte Mechanik zu Sniper Elite. Denn bei Sniper Elite war es ja so, dass der Sniper entkommen musste und alle anderen mussten deduzieren, wo er jetzt wohl als nächstes hingeht. Und bei Terrorscape ist es jetzt so, dass wir als Killer eigentlich versuchen wollen zu wissen, wo sind denn jetzt eigentlich die Personen, die wir jetzt jagen. Also
ja, damit du sie abmetzeln kannst.
Deduziert und eigentlich die einzelne Person und die vielen Personen versuchen eigentlich zu entkommen.
Genau, die vielen Personen, die potenziellen Mordopfer, die wissen die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit, wo der Killer sich aufhält und müssen eben versuchen, aus dem Haus zu entkommen, indem Schlüssel gesammelt werden oder indem die Polizei gerufen wird. Und dabei erkundet man das Haus, macht Geräusche, läuft dem Killer über den Weg und ja, manchmal stirbt auch jemand dabei.
Ja, und wenn das passiert, hat der Killer tatsächlich gewonnen. Und
genau, der Killer muss nur eine Person umbringen.
Und ja, das Interessante bei dem Spiel ist vor allen Dingen aber auch die asymmetrischen Killer. Ich weiß, in meiner ersten Partie hab ich ja die Gespensterfrau, wie nennt man das denn, Geisterfrau gespielt, die ja versucht hat, sich quasi über die Zeit erst zu einer böse Bedrohung zu entwickeln, während man ja auch den Kettensägen-Typ hat, der eher relativ stark auch schon von Anfang an ist, dessen Begegnung man sofort meinen will, der aber auch ein bisschen langsamer ist, hat mich so ein bisschen von der Asymmetrie so ein bisschen an Spirit Island erinnert. Alle haben unterschiedliche Fähigkeiten, auf die man sich auch einlassen muss und an denen man auch sein Spielstil anpassen muss. Und das fand ich eigentlich ganz cool bei dem Spiel.
Ja, also mir hat es auch gut gefallen. Ich war nur nicht so gut als
ja,
Killer. Aber also ich hatte
auch
den
als Überlebende nicht?
Nein. Ich
habe alle Partien, glaube ich, gewonnen, ne?
Nein, oder?
Also zumindest die letzte bin ich mir jetzt nicht sicher, aber
ich fand den Kettensägen-Typen fand ich auf jeden Fall sehr schwer.
Ja.
Weil man so langsam damit war und man hatte das Gefühl, die anderen rennen einfach immer weg.
Mhm.
Und ich fand es als Überlebender aber spannender zu spielen.
Ja, also ich würde auch sagen, wir müssen es jetzt ein bisschen mit Sniper Elite vergleichen, ja. Weil es eben auch ein One versus Many Hidden Movement Deduktionsspiel ist, Teamspiel, wie auch immer. Und da muss ich einfach sagen, ist Sniper Elite wirklich deutlich taktischer, weil du eben zusammen ja deduzierst und weil du auch den anderen so ein bisschen einkesseln kannst. Bei Terrorscape ist das auch viel Try and Error, habe ich so den Eindruck gehabt. Klar, du kannst Sachen deduzieren, aber du versuchst auch einfach Sachen, um Informationen zu bekommen. Gut, das hast du sicherlich bei Sniper Elite auch. Aber du hast, wenn du Anhaltspunkte hast, finde ich, ist bei Sniper Elite spannender. Dafür fand ich die Asymmetrie bei Terrorscape eigentlich cooler. Aber insgesamt hätte ich jetzt auch gesagt, ist das Terrorscape wahrscheinlich einfach die etwas massentauglichere, in Anführungsstrichen, Variante, ne, vom One versus Many. Ich weiß nicht, wie hast du das sonst wahrgenommen? Ich finde, die Spielzeit war ja auch genauso schön kurz und knackig wie bei Sniper Elite.
Ja, ich fand's wirklich cool. Das Einzige, was ich halt bei Terrorscape ein bisschen schwierig fand, ist, dass du als überlebende Gruppe dich ja eigentlich absprechen möchtest, was du tust, weil man gemeinsam diese Figuren steuert.
Ja.
aber du kannst das nicht machen, weil sonst erfährt der Killer direkt, wo du bist. Das fand ich ein bisschen schwierig.
Mhm.
Aber sonst hat es mir sehr gut gefallen. Und was wir jetzt natürlich nicht gemacht haben, war noch die Varianten zu testen. Es gibt noch, was war das denn? Ich glaube auch Fähigkeiten, die man mit den Überlebenden aktivieren kann. Und als Ziel hat man dann unter anderem auch den Killer zu töten oder sowas.
Ja.
Das fand ich ganz spannend. Und wenn man es zu viert spielt, kann man auch so spielen, dass jeder Überlebende für sich selber kämpft. Das fände ich, glaube ich, auch interessant, dass man dann quasi gar nicht so eine starke Absprache vielleicht hat unter den Überlebenden, sondern da auch jeder sein eigenes Ding macht.
Mhm.
Und mit zwei Schlüsseln auch alleine fliehen kann.
Ja, müsste man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde, generell war das vom Spielgefühl trotzdem ganz anders. Ne? Also, wie du gerade sagtest, dieses Nicht-Absprechen können, das hatte schon was. Und man konnte auch den Killer so ein bisschen ärgern. Das haben wir ja dann auch so ein bisschen gemacht. So,
ja.
Einen Schlüssel gefunden.
Das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Was dann natürlich auch war, die Absprache bestand dann eigentlich nur aus sie hier?
Ja, das ist natürlich, also ich fand das Spielgefühl von Sniper Elite ein Stück cooler. Weil man so ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl hatte, wenn man den Sniper gejagt hat. Weil man ja sich wirklich taktisch abgesprochen hat, man die Gedanken geteilt hat, weil man wusste, der Sniper muss ja, der darf das zwar hören, so, also theoretisch vielleicht auch nicht zu viele Informationen, was wir als nächstes machen, aber das war nicht so eingeschränkt wie jetzt bei Terrorscape. Und es hat sich, finde ich, auch als einzelne Person deutlich cooler angefühlt. Weil bei Terrorscape hatte ich so den Eindruck, du bist so ein bisschen, du würdest dich irgendwie gerne mit jemandem absprechen, was könnte dann alles sein und so, aber du bist so auf dich allein gestellt. Ich finde, das fühlt sich bei Sniper Elite dadurch, dass du so ein bisschen übermächtiger wirkst, wobei es wirkst ja bei Terrorscape eigentlich auch, aber du wirst ja nicht, bei Sniper Elite wirst du ja gejagt und fühlst dich schlauer, während du bei Terrorscape selber jagst und dich eigentlich nicht so schlau fühlst. Vielleicht kann
Stimmt,
man das so.
Stimmt, ja,
so
das trifft es eigentlich ganz gut. Aber ich finde es trotzdem ein sehr schönes Spiel.
Sehr gut, ja. Also mir haben beide Spiele sehr, sehr gut gefallen und ich bin jetzt auch wirklich der Meinung, dass ich sagen würde, ich revidiere mein One vs. Many Urteil. Jetzt habe ich auch endlich mal One vs. Many Spiele gespielt, die gut sind. Würde man mich jetzt fragen, Terrorscape oder Sniper Elite, würde ich, glaube ich, trotzdem Sniper Elite sagen.
Also ich finde, man muss sich nicht entscheiden zwischen den Spielen. Ich finde beide super, so wie sie sind und wird beides jederzeit spielen.
Ich würde beides auf jeden Fall auch jederzeit mitspielen. Aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest.
Ja, muss ich ja nicht.
Ja doch, ich sag
nein,
das jetzt.
Nein, 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 sowas mag ich gar nicht.
Na gut, dann nicht. Also, ihr solltet jetzt herausgehört haben, was eher was für euch ist. Sniper Elite sollte man wissen, vom Thema eher militärisch, historisch, Zweiter Weltkriegssetting. Terrorscape, Horror.
Ja.
Also da gibt es bei beiden Fraktionen, glaube ich, Leute, die sagen, Thema nicht so meins.
Das stimmt. Wobei ich das Horrorthema, es ist auch nicht so schlimm. Also, nee, wobei, wenn man jetzt Horror wirklich komplett anti ist, dann ist das natürlich auch nichts. Aber ja.
Naja. Kommen wir zu einem Spiel, was wir beide ziemlich überraschend gut fanden und was zufälligerweise auch direkt in Urlaub geliefert wurde. Und das ist das wunderbare River Valley Glassworks.
Das zufälligerweise im Urlaub geliefert wurde.
Ja, sehr
wurde.
Zufällig. Ich habe es dahin
bestellt.
Sehr
zufällig.
Ja, 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 ist ja gut.
Das ist ja die nächste Absurdität des Urlaubs, dass wir mit mehr Sachen zurückgekommen sind und wir die leere Kiste mit, fast leere Kiste mit Wasserflaschen nicht mehr ins Auto gekriegt haben.
Ja, das stimmt. Aber das lag jetzt nicht an River Valley Glassworks. Weil
nein,
das ist nicht
aber
so
das
riesig.
Lag an den vielen Spielen und Comics, die du bestellt hast im Urlaub.
Ja, das kann durchaus sein. Es war ja auch regnerisch und es war trist und wir haben so viel gespielt. Und
dann war es so verlockend.
Dann war es verlockend und River Valley Glassworks ist ein Spiel, was ich schon länger auf der Liste, auf meiner Liste hatte. Ist jetzt aber auch in Deutschland bestellbar ist. Eigentlich hatte ich es bestellt, weil ich Ruins bestellt habe. Dazu kommen wir gleich. Beides ist bei Allplay Games erschienen. Und River Valley Glassworks ist eine Reimplementierung von Subastral.
Mit ganz anderem Thema.
Mit ganz anderem Thema, ganz anderen Materialien. Und das ist total interessant. Worum geht es denn bei River Valley Glassworks? Wir haben erstmal ein sehr süßes Tier-Theme, was auch unter anderem von Andrew Bosley illustriert wurde, der auch Everdale gemacht hat.
Ja, also Tier-Theme, wir spielen halt Tiere. Und diese Tiere haben alle einen eigenen Laden. Aber das war's schon mit dem Tier-Theme. Es geht nämlich eigentlich eher um Glas.
Genau. Und
um
die
farbige
Tiere,
Glasscherben oder so.
Ja, die Tiere, die gehen zum Fluss und suchen sich Glasscherben, um die zu sammeln und nachher zu verkaufen.
Genau. Und wir sammeln diese Glasscherben, indem wir eine von unseren Scherben in den Fluss legen und dann Scherben bekommen. Und am Ende des Spiels kriegen wir Punkte für Reihen an unterschiedlichen Scherben und Spalten mit gleichen Scherben.
Und zwar die zwei, die man am meisten geholt hat. Kommen wir gleich drauf. Im Vergleich dazu, Subastral hatte ein deutlich abstrakteres Thema mit irgendwelchen Biomen der Erde. Hatte auch einen kartengesteuerten Mechanismus. Also alles, was sie früher über Karten gemacht haben, haben sie jetzt über Form und Farbe von so glasartigen Steinen gemacht. Und ehrlich gesagt war das so bei dem Lesen der Anleitung, dass wir so dachten, hä, ist das jetzt wirklich irgendwie so ähnlich wie Subastral? Und als wir es dann gespielt haben, merkten wir, okay, ja, das ist eigentlich wirklich Subastral.
Ja, aber erst nur bei der Wertung.
Ja, wobei es auch sonst genau gleich ist tatsächlich. Fast. Naja, nicht genau gleich.
Nee, es ist jetzt nicht so gleich. Bei Subastral hast du eine Karte in die Spalte gespielt und dann von irgendeiner links oder rechts davon die Karten
links
genommen.
Hast du die Karten genommen und in deine Auslage gelegt und rechts hast du sie
auf die Hand genommen.
Genau, hier ist der Auswahlmechanismus tatsächlich ein kleiner anderer. Aber es ist trotzdem umso wichtiger, welchen Stein du dir nimmst, wenn du deine Hand befüllst. Und das Interessanteste bei dem Spiel ist eigentlich der Wertungsmechanismus. Das muss man einfach sagen. Ne? Diese unterschiedlichen Reihen zu werten, unterschiedlichen Steine, und dann die zwei meist gesammelten Farben. Jetzt ist aber natürlich der Clou, wenn ich Sachen am Anfang sammle, also die ersten Steine, die ich nehme, die würden, wenn ich davon viele habe, relativ wenig Punkte geben. Ne? Also dann kriegen wir, weiß ich nicht, 6, 10 Punkte, keine Ahnung was. Wenn wir aber ganz hinten, also die letzten Steine, ganz viel sammeln, dann kriegen wir vielleicht schon 35, 40 Punkte. Und das ist ganz interessant, weil man quasi immer so spielen will, dass man die Sachen, die man am Anfang sammelt, für die Reihen sammelt und die Steine hinten, die willst du richtig viel haben, weil dann gibt es richtig Punkte.
Und die Steine, wir haben, ich glaube, 8 oder 10 unterschiedliche Farben.
Ja.
8 Farben. Die gibt es auch alle unterschiedlich häufig.
Genau, das ist noch der Clou.
Das ist der Clou. Das heißt, im Idealfall möchte ich eine seltene Farbe weit vorne haben, eine häufige Farbe weiter hinten. Es kann auch passieren, dass die Reihen die Spalten überlaufen, dann kriegen wir noch Minuspunkte. Genau, und das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Also es ist auch wieder recht simpel, aber ich finde es, also es macht einfach Spaß. Und die Steine sind toll, das Material ist toll. Und wir sind jetzt tatsächlich noch ein bisschen verrückt geworden.
Naja, verrückt geworden nicht. Wir haben uns einfach die Deluxe-Variante gekauft.
Genau, wir haben die Deluxe-Variante gekauft, die natürlich komplett übertrieben ist.
Gibt es ein paar Double-Layer-Boards drin, eine Neoprenmatte, Plexiglas, Wasserteile und so, bemalte Tiermiepel. Da ist natürlich, ob man das jetzt braucht, entscheidet selbst. Generell ist das ein Absacker, wo ich sagen würde, das ist einfach so ein, wie so ein Lacerda. Weiß ich nicht.
Was?
Das ist so, du bringst so eine Box mit zum Spieletreff und sagst, ich habe hier noch einen Absacker mit und dann flexst du mit dem Spielmaterial. So fühlt sich das Spiel schon ein bisschen an.
Ja, okay.
Also während es aber kein Blender ist.
So krass weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so sagen
Also jetzt, wenn
würde.
Du jetzt einen Absacker nimmst, wie jetzt nimmst du mal ein Hungry Monkey, was wir besprochen haben oder so, das ist ja jetzt eine andere Liga, auch vom Spielmaterial. Bei welchem Absacker hast du schon eine Neoprenmatte oder Double-Layer-Boards drin?
Ja, aber
so
das
coole.
Ist ja nur in der Deluxe-Variante.
Ja, ja, aber auch die normale hat ja schöne Steine und das sieht ja toll aus auf dem Tisch. Also das ist ja auch ein Material-Hingucker. Nur was ich gut finde, ist, dass es darüber hinaus eben auch ein sehr schönes Spiel ist.
Mhm.
Ich mag die Abwechslung. Jedes Mal, wenn ich das spiele, muss ich zwar ähnlich spielen, aber ich spiele unterschiedlich, weil eben andere Steine dort liegen. Ich kann nicht jedes Mal wissen, okay, ich sammle da meine weißen Steine, weil die kommen häufig. Es kann eben auch sein, dass die gar nicht in dieser Partie so viel drankommen, wie man denkt. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach nur höher.
Und es kann sein, dass du halt Pech hast und die beste Lösung dann doch ist, dass du die weißen Steine weiter vorne hast.
Ja, und das ist total interessant, weil es relativ schnell geht. Also sobald man 17 Steine in seiner Auslage hat, ist das Spiel schon vorbei. Das geht das kann so schnell vorbei sein. Ne?
Mhm.
Zwischen, ich sag mal, 10 und 15, 20 Minuten. Und das finde ich richtig gut gemacht. Und es ist so ein Spiel, easy to learn, hard to master. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nach 10 Partien immer noch nicht den Bogen raus hat, also mit Sicherheit schon. Aber es ist trotzdem immer noch so ein bisschen fordernd. Und es ist von der Spieltiefe her genau richtig in der Länge, finde ich.
Ja. Ja, also ich, aber erwartet jetzt nichts allzu Komplexes. Also
nein,
ich finde,
das ist wirklich Familienniveau.
Das schraubt jetzt die Erwartungen doch ein bisschen zu hoch, wenn du jetzt sagst, hard to master.
Ich finde, das ist nicht einfach zum Meistern. Finde ich nicht. Also, wenn das.
Nee, aber die Erwartungen werden, finde ich, so ein bisschen hochgeschraubt. Das ist trotzdem ein Familienspiel.
Genau, ja, das muss man sagen. Und vor allem das Schöne ist, das kannst du auch Leuten zeigen, die nicht viel spielen. Und dann werden sie halt besser. Na, also, ich finde, also, es ist ein Spiel, das würde ich meinen Eltern sofort zeigen. Ich glaube, denen würde das auch gefallen und die würden nach ein paar Partien auch wieder besser werden.
Ja.
So wie wir auch. Und ich glaube, dass das ein schönes Ding ist. Bin mal gespannt, ob das irgendjemand auf Deutsch bringt. Bisher hat sich ja nur Strohmann Games irgendwie Allplay Games angenommen, warum auch immer. Ja, aber ich finde, das ist ein schönes Ding. Und das wird bei uns in der Sammlung bleiben und tatsächlich auch Sub Astra, glaube ich, ablösen.
Ja, ich wüsste nicht, warum wir das jetzt spielen sollten.
Ja, auch weil es eine Reimplementierung ist. Ne? Ist das die Episode der Ablösungen? Ich weiß es nicht. Sollen wir direkt weitermachen mit,
ja,
mit dem anderen Spiel, was wir bei Allplay Games bestellt
mit
haben?
Mit Ruins.
Mit Ruins, was tatsächlich auch eine offizielle Reimplementierung von Custom Heroes ist.
Was war denn nochmal Custom Heroes?
Custom Heroes war das mit den Helden. Ähnliches Prinzip, Ladder Climbing, wo wir auch die Helden upgraden. Das war eigentlich wirklich sehr, sehr ähnlich. Du hast wahrscheinlich kein Bild vor Augen, aber das versuchen wir schon längere Zeit zu verkaufen. Das
will keiner haben. Warum hast du dann die Reimplementierung gekauft?
Das habe ich.
Oder wusstest du das nicht?
Da habe ich gedacht, komm, John DeClair, gebe ich eine Chance.
Ja, aber wenn, also das, da weiß ich jetzt nicht, was ich zu sagen soll.
Ich fand Custom Heroes nie so schlecht. Und Ruins ist so ein Spiel, was gerade ziemlich so ein bisschen gehypt wird, so unter der Hand, dass man sagt, oh, Ruins, erzähl mir doch mal direkt, wie du es fandest. Und ja, jetzt haben wir es gespielt. Wir haben es erstmal im Urlaub ausprobiert und ich habe es jetzt beim Spieletreff nochmal mitgeschickt.
Ja, und
mitgebracht und gespielt. Und es ist eigentlich ein Ladder Climbing Spiel à la Scout. Ja, also du
es ist eigentlich,
bisschen simpler
ja, es
noch.
Ist, es ist sehr simpel. Wir versuchen uns einfach immer so zu übertrumpfen mit, weiß ich nicht, ich spiele eine 3, Simon spielt eine 5, ich spiele eine 7.
Oder
ich spiele 2-3, Simon spielt 2-5 und ich spiele 2-9 oder mit Drillingen.
Ja, ja.
Und dann haben wir da noch ein bisschen die Möglichkeiten, erstens am Anfang der Runde eine Karte auf die Rückseite zu drehen.
Mhm.
Damit wird der Wert umgewandelt. Eventuell kriegt die Karte noch einen Effekt. Und nachdem wir Karten ausgespielt haben, können wir die Karten upgraden mit
so ein bisschen Deckbuilding-Prinzip, könnte man sagen. Ne?
Sie, jetzt habe ich gerade
gehixt. So ein bisschen Deckbuilding-Prinzip. Wir haben so drei Feuer, die können wir ausgeben, um dann live, und das finde ich eigentlich den schönsten Kniff in dem Spiel, die Karten sogar in der Runde noch abzugraden.
Genau, das heißt, ich könnte eine 5 und eine 7 zusammen abwerfen und die 5 dann mit einem plus 2 Kartenteil abzugraden, damit es auch eine 7 ist, damit ich ein paar abgeworfen habe.
Und das ist eigentlich ganz spannend und ich würde sagen, so der, das ist auch der Hauptmechanismus, der mir an dem Spiel richtig Spaß macht, ist dieses Upgraden. Jetzt gibt es ein paar Sachen, die mir an dem Spiel nicht gefallen. Das erste ist generell dieser Mechanismus, dass ich nicht höher übertrumpfen kann zum Beispiel. Also wir kennen das von anderen Ladder Climbing Spielen, dass ich über 2-2 mit 3-2 zum Beispiel auch drüber gehen kann und die Messlatte einfach höher setzen kann.
Mhm.
Das ist in dem Spiel nicht möglich. Ich muss genau die gleiche Anzahl an Karten spielen. Und die andere Sache ist, dass auch ein Hauptproblem, was wir bei Custom Heroes hatten, dass es einfach viel zu lange geht. Und wir reden hier von einer Verpackung, wo drauf steht 30 Minuten. Und wir haben es jetzt beim Spieletreff in fast einer, ja, knapp einer Stunde gespielt.
Echt?
Und es hätte theoretisch noch in die nächste Runde gehen können, wenn es anders ausgegangen wäre.
Eieiei.
Dafür sehe ich nicht genug Spieltiefe. großes Problem, was ich im Spielmaterial sehe, ist erstmal super krass, für was man für dieses Geld bekommt, ne? Weil man hat eben diese bedruckten Sleeves, wo man die Karten reinsteckt, und dann hat man durchsichtige Folien, die man dann eben zum Craften der Karten mit kennt. Von John DeClair schon, der hat das ja erfunden, das Card-Crafting-System, ne? Unstoppable, immer noch mein Lieblings-Solo-Spiel. Das ist top, ne? Also ich glaube, 17 Euro kostet das Spiel, da kann man gegen das Material überhaupt nichts sagen.
Jetzt aber ist bedruckte Sleeves?
Bedruckte Sleeves, ja, hinten auf der Rückseite hast du ja auch noch, also das sind ja nicht nur Sleeves.
Ach so, sondern die sind, du ja auch, meinst die ganz normalen, wo man auf der Rückseite genau, nicht durchgucken kann.
Genau, und die sind ja auch noch bedruckt. Und mein Problem ist aber jetzt gewesen in der Partie, die wir gespielt haben, dass die Folien ausgegangen sind. Also die Sachen, mit denen wir Karten upgraden konnten, waren leer.
Wie?
Während wir gespielt haben. Ja, es waren nicht genug mehr drin. Wir haben alle Karten upgegradet und es war nicht mehr genug da.
Hä? Nee, verstehe ich nicht.
Wie, verstehe ich nicht? Also es gibt ja begrenzt viele Upgrade-Karten. Und die waren weg. Die waren alle in den ganzen Karten drin verteilt.
Wie geht das denn?
Ja, wie geht das denn? Man kann ja in jede Karte 3 von diesen Upgrade-Karten theoretisch reinstecken. Es gibt ja 3 unterschiedliche Farben und jede Farbe darf nur einmal in dem Sleeve drin sein. Und es war nicht genug drin, um weiter abzugraden.
Nee.
Da gibt's keine Regel für. Wir haben es gecheckt.
Was? Okay.
Ja, also es wirkte in unserer Partie nicht so. Aber
nee,
jetzt
weil bei uns ja auch ganz viele Karten aussortiert wurden.
Ja, jetzt waren wir ja nur zu dritt. Jetzt stelle ich mir mal vor, mit zu viert oder zu fünft, denke ich mir so,
Aber habt ihr denn auch die Karten aussortiert, die ihr aussortiert
musstet? Ja, haben wir alles aussortiert, ja. Es waren nicht so viele Karten. Die waren halt gut abgegradet, weil wir halt zig Runden gespielt haben. Ich glaube, nach der vierten war es erst vorbei.
Ach, das kommt mir trotzdem komisch vor, weil so viel kann man doch gar nicht upgraden. So viele Lagerfeuer hat man doch gar nicht zu
Ja, doch, haben. Weil wir ja auch relativ früh am Anfang die Karten abgegradet haben mit Lagerfeuer, dass wir quasi immer die Lagerfeuer wieder aufladen konnten.
Na gut, dann habt ihr vielleicht das Spiel gebrochen.
Ich weiß nicht. Also das ist mir so, das muss man einfach jetzt mal kurz erwähnen, weil ich fand das ein bisschen weird. Ja, ansonsten war es mir von der Dramaturgie viel zu unspannend. Ne? Also spätestens nach Runde 2 waren die Karten so upgegradet, dass ich gesagt hatte, okay, jetzt reicht's.
So. Ja.
Und dann geht das Spiel halt noch weiter. Ne?
Das fand ich in unserer Partie tatsächlich auch das Problem, dass ich es einfach ein bisschen öde fand. Also es hat mir irgendwie gar nichts gegeben, das Spiel.
Ja, gut, Ladder Climbing zu zweit funktioniert eben auch nicht. Ich vergleiche es jetzt aber trotzdem mal mit einem Pandaspin oder mit einem Scout, weil die beiden finde ich in den Bereichen einfach deutlich besser. Pandaspin ist auch relativ lang in Anführungsstrichen für so eine Art von Spiel in meinen Augen. Ist ja auch die Länge so ein bisschen mein Manko. Aber bei Pandaspin hast du deutlich taktischere Entscheidungen, weil du ja entscheiden musst, welche Karte werfe ich rein, um sie nachher gedreht zurückzubekommen, weil du ja was bekommst, wenn du verlierst.
Mhm.
Und das ist hier nicht so. Bei Ruins ist es so, kommst du drüber? Nee. Okay, dann spiele ich das nächste. Kommst du drüber? Nee. Okay. Und das hat für mich nicht diese taktische Tiefe
gehabt.
Ja,
das ist das Problem bei dieser Art von Spiel, dass das manchmal halt so ein bisschen belanglos wirkt. Und so, weiß ich nicht.
Bei Scout hast du ja die Sortierung der Karten als Clou, ne? Dass du die Karten nicht umsortieren darfst und dann dahingehend die Entscheidung treffen musst, welche Karten du reinspielst. Bei Pandaspin hast du eben...
Ja,
dass du
genau,
damit rechnen musst, welche Karten kriegst du zurück, wenn du verlierst. Und bei Ruins ist der Pitch halt einfach wirklich dieses Karten-Upgraden, was aber dann im Spiel an sich nicht diesen riesen Impact hat, den ich mir gewünscht hätte.
Ja, also leider ein Flop bei uns.
Ja, dafür haben wir mir ja direkt im Urlaub auch Edge of Darkness von John DeClair gekauft. Das haben wir heute schon gespielt, werden wir auch noch drüber sprechen. Das hat mir dann deutlich besser gefallen. Gut, dann würde ich sagen... Geht's
aber
mal
weiter? Wir sprechen in einer anderen Folge drüber.
So sieht's aus. Heute sprechen wir aber noch über einen Titel, der immens gut ist und den Simone auch direkt gepackt hat, den ich schon jetzt häufiger gespielt habe, als ich gedacht hätte. Und das ist Hot Streak.
Ja, Hot Streak ist der Hammer. Ich liebe es.
Unfassbar gut.
Wirklich unfassbar gut. Ich konnte es mir, als du mir das gepitcht hast, als ich das gesehen habe, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie das funktioniert und ob das lustig wird oder ob das einfach nur bescheuert ist und dumm, aber
es ist
halt beides. Es ist bescheuert und dumm und es ist lustig.
Es ist so ein bisschen wie hier Auto-Battling, also so ein bisschen wie wenn du einfach das Deck von Karten mischt, wenn du Cold Express spielst und dann darauf wettest, so ein bisschen.
Ja, und im Endeffekt, worum geht es? Es ist ein Maskottchenrennen.
Ja.
Also es geht um 4 Maskottchen, um Menschen, die in riesigen Kostümen stecken und die ein Wettrennen gegeneinander machen.
Übrigens wunderbare, riesige Figuren, die angemalt sind, die wunderschön aussehen. Das eine ist eine Hotdog-Wurst, der andere ist so ein Angelfisch. Dann hast du noch so eine Königin und noch so einen Bären, den Gobbler.
Ja, und die Figuren sind halt auch echt lustig, weil da wirklich die richtigen Augen dann noch mit eingearbeitet sind. So diese Augenschlitze und sowas.
Das macht es noch viel lustiger.
Das macht so viel lustiger einfach. Und ja, wir haben quasi, es gibt ein Deck fürs Auto-Battling. Da steht dann quasi drauf, was die Figuren machen. Da steht dann, der Gobbler geht 2 Felder nach vorne, die Königin fällt hin, der Anglerfisch geht 2 Felder rückwärts und so weiter und so fort.
Der eine dreht sich um,
der andere dreht sich um.
Geht nach links, nach rechts. Ne?
Genau, ganz querbeet. Und wir sehen am Anfang den Großteil dieser Karten und dürfen dann Wetten abschließen. Die Wetten sind, der Anglerfisch wird Erster, Zweiter, Dritter oder ganz speziell sowas wie, es wird ein Maskottchen disqualifiziert, ja oder nein. Und darauf wetten wir. Wir schließen 2 Wetten ab und dann spielt jeder noch eine Karte in das Deck hinein.
Wir dürfen auch Risikowetten eingehen. Dann werden die Wetten lukrativer, aber natürlich auch risikoreicher. Entweder verlieren wir dann Geld oder kriegen weniger Gewinn, wenn es nicht Erster wird.
Genau, und dann werden die Karten gemischt und dann geht das Rennen los und dann geht das Geschrei
nicht ganz,
los.
Nicht ganz.
3 Karten
denn,
kommen weg, ja.
Genau, denn von den Karten, die wir reingespielt haben und die am Anfang da lagen, kommen 3 weg. Das heißt, wir wissen immer nicht ganz genau, ob unsere Karte jetzt überhaupt drin
und
ist.
Und wir wissen natürlich auch gar nicht, was die anderen da reingespielt haben. Ob die jetzt hier reingespielt haben, dass die Wurst hinfällt oder dass der Gobbler 3 Schritte nach vorne geht, kann alles passieren.
Genau, und dann geht das Rennen so lange weiter, bis alle im Ziel sind oder ausgeschieden sind.
Und dabei, das ist ein Mordspaß.
Das ist einfach eine Gaudi. Die können sich gegenseitig überlaufen, dann fällt der eine hin. Der andere dreht sich plötzlich um, läuft dann zurück, verlässt damit die Bahn und ist disqualifiziert. Der andere fällt das zweite Mal hin, ist disqualifiziert. Der andere rennt nach vorne bis kurz vor die Ziellinie.
Und da dreht er sich um.
Dreht sich um und kann theoretisch sogar mit Rückwärtslauf noch über das Ziel laufen. Es ist wirklich das ist ein Stimmungsspiel. Ne? Also,
aber da muss man auch Stimmung machen. Also
ja.
Da muss man wirklich anfeuern. Man muss für seine Figur jubeln und klatschen und schreien. Und dann macht das so einen Spaß. Und wir hatten so eine Stimmung am Tisch und alle haben dann wirklich auch mitgejubelt und gebrüllt, als der Gobbler ins Ziel ist oder so. Und das ist einfach der Hammer.
Für mich hat es sich so ein bisschen angefühlt von der Stimmung wie Ready, Set, Bet in nochmal deutlich cooler. Das ist ja auch so ein Wettrennspiel mit einem deutlich schwierigeren Setting. Ne? Also auf Pferderennen würde ich jetzt nicht unbedingt wetten. Aber wenn jetzt die Wurst da durchs Ziel läuft, ja, meine Güte.
Also für mich hatte die Stimmung so ein bisschen was vom Kartoffelkönig.
Ja?
Ja,
war es halt
auch so ausgelassen und alle schreien und rufen durcheinander und Das gefällt mir dann doch ganz gut.
Dann musst du natürlich dein Maskottchen auch anfeuern, das ist ja klar.
Ja, sonst macht es keinen Spaß. Also wenn man da sagt, okay, ich möchte mich da nicht so reinsteigern, dann holt euch das nicht. Aber wenn ihr sagt, okay, ich kann absolut ausrasten und ich steigere mich da sowas von rein, dann ist das euer Spiel.
Ja, vor allen Dingen geht das nur über 3 Runden und danach ist auch noch ganz witzig, hinten in der Anleitung steht dann auch noch drin, je nachdem wie viel Geld man gewonnen hat, was du mit dem Geld dann gemacht hast. Wir werden
das
hier mal nicht spoilern, aber da sind schon sehr witzige Ideen bei. Völlig unnötig, braucht man eigentlich nicht, aber macht dann trotzdem irgendwie nochmal Spaß zu wissen, was jetzt eigentlich nochmal am Ende passiert.
Was ist aus dir geworden?
Aber jetzt kommt noch der Clou, warum ich das Spiel auch so gut finde, ist die zweite Runde. So, die erste ist völliges Chaos. Du weißt ja nicht, was haben die anderen reingespielt. Aber in der zweiten Runde passiert Folgendes. Das gesamte Deck mit den Karten aus der ersten Runde wird gemischt. Jeder bekommt daraus eine Karte zurück. Das heißt, du hast eine Information, was für eine Karte jetzt nicht mehr drin ist. Und jetzt stell dir mal vor, da ist die Turnaround-Karte vom Gobbler drin, die ihn im letzten Rennen den Sieg gekostet hat. Und du bist jetzt der Einzige in der Runde, der weiß, dass diese Karte auf deiner Hand ist. Und du kannst mit diesen Informationen etwas anfangen und denkst, okay, jetzt spiele ich die Gobbler 3 nach vorne Karte rein und jetzt gehe ich alles auf Gobbler, ja, all in. So Risikowette, was weiß ich. Was du aber nicht weißt, ist, jemand anderes hat sich gedacht, ist ja lustig, wenn eine Turnaround-Karte drin ist, dann werfe ich mal noch eine rein, weil weiß, was da für ein Chaos
ja,
passiert.
Ja, und noch fieser ist, wenn man dann sieht, ach, guck mal, der Simon, der setzt ja alles auf den Gobbler, den mache ich ihm aber sowas von kaputt.
Und das ist, wo das Spiel dann richtig witzig wird. Also ich finde, die erste Runde ist immer pures Chaos und in der zweiten und dritten Runde hat man ein Gefühl für das Spiel bekommen. Zumindest denkt man's. Und dann passiert trotzdem wieder irgendwas Chaotisches, womit man nicht gerechnet hat. Aber das Spiel entwickelt sich über jedes Rennen noch ein Stück weiter.
Und dann, ja, vor allem denkt man sich in der dritten Runde, ach komm, der Daniel hat jetzt die ersten beiden Runden komplett verschissen. Jetzt muss der doch mal gewinnen. Und dann setzt man alles auf den Daniel und in der dritten Runde kann man noch eine Doppelwette abschließen.
Ja, genau.
Für die kriegt man dann alle hier doppelte Belohnung oder auch doppelten Verlust. Da setzt man dann alles auf den Outsider und ja.
Und gewinnt oder verliert. Also in der einen Partie, die wir gespielt haben, war es sogar so, dass die Person, die in der dritten Runde gewonnen hat, mehr Geld hatte als die davor führende Person, in die dritte Runde gegangen ist. Das war total skurril.
Ja.
Und hat nachher auch verdient gewonnen. Aber das ist so ein Spiel, es steht aktuell bei einer 8,1 bei BoardGameGeek. Das muss man sich mal vorstellen. Es hängt seit Wochen auch in den Hotness-Listen. Jetzt gut, jetzt sind wir nicht mehr so top aktuell hier gerade. Aber das ist ein Spiel, das muss auf Deutsch irgendwo rauskommen. Das müssen Leute spielen. Das ist genau das Spiel, was man braucht, wenn man zu einem Brettspielwochenende fährt.
Ja, absolut. Da braucht man Stimmung.
Mega also, gut.
Ja.
Also würde auch jetzt schon sagen, auf jeden Fall Partyspiel des Jahres.
Ich habe auch jetzt schon wieder Bock, das wieder zu spielen.
Ja, absolut.
Ich weiß nur nicht mit wem.
Ich würde sagen, am besten ist es wahrscheinlich zu 6, hätte ich jetzt getippt. Ich glaube, wenn man über 6 Personen ist, so 5, 6, 7 ist wahrscheinlich gut. Bei 8 oder 9 kriegst du halt irgendwann nur noch schlechte Wetten dann.
Aber ich finde, das ist auch nicht so schlimm.
Nein, Hauptsache man hat Spaß. Ich finde das Spiel richtig gut. Ich feiere das richtig.
Ich auch.
Für mich ein absoluter Win des Jahres.
Ja, und das könnte auch eins meiner absoluten Highlights des Jahres sein.
Ja. Das wird's mit Sicherheit. Wir werden es noch einige Male wahrscheinlich spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, was wir dann noch gespielt haben mit ein paar anderen Leuten im Urlaub ist Just One. Das ist ja auch wirklich irgendwie mittlerweile schon fast Tradition geworden, dass wir das immer im Urlaub irgendwie neuen Leuten zeigen.
Ach so, ja, ist auch ein ganz, ganz simples Partyspiel.
So sieht's aus. Aber ich wollte nur sagen, das Schöne ist, dass das ist ein Spiel, das holst du raus, wenn du die Leute noch nicht kennst. Wenn die sagen, wir wollen was spielen, dann plötzlich ist man schon zu 6 oder zu 7 und man dann sagt, ja komm, da Just One, kennt ihr das schon? Nee, cool, dann spielen wir jetzt mal zusammen und das hat auch den beiden, die mitgespielt haben, auch richtig Spaß gemacht.
Ja, das ist ein, ich will eigentlich nicht sagen Partyspiel, weil es ist ja eigentlich kein Party am Tisch. Es ist eher so ein
Kommunikationsspiel.
So ein geselliges Kommunikationsspiel, wo man einfach Leute easy reinbringt. Und das funktioniert ganz leicht. Wenn ich der Ratende bin oder die Ratende, ziehe ich eine Karte, sage eine Nummer von 1 bis 5 und da steht dann ein Begriff. Und alle anderen sind die Tippgeber. Jeder schreibt einen Tipp, bestehend aus einem Wort zu diesem Begriff auf, um mir eben einen Hinweis zu geben. Der Clou ist jetzt aber, die Tippgeber müssen sich ihre Hinweise zeigen und gleiche Hinweise fliegen raus. Das
auch
heißt,
gleiche Wortstämme.
Wenn ich das Wort Insel raten muss und zwei Leute das Wort Wasser aufschreiben, fliegt Wasser raus.
Und dann
oder das
schwerer.
Wort Pirat oder Palme.
Wir haben es verstanden.
Genau, ganz, ganz simpel.
Ja.
Ja, und der Ratende oder die Ratende muss eben schaffen, das Wort zu erraten.
Es ist immer sehr lustig, weil auch die Momente, wo du denkst, du hast ein richtig abstruses Wort.
Und dann
und
hat
plötzlich
jemand
hat jemand das auch.
Ja.
Das ist so ein Moment, wo man sich eigentlich ärgern müsste drüber, theoretisch. Aber man trotzdem irgendwie einen coolen Moment hatte, weil man denkt, wie bist denn du jetzt da auch drauf gekommen?
Ich finde es auch manchmal lustig, dass man, es ist einem ja bewusst, dass man jetzt nicht das offensichtlichste Wort nehmen soll. Aber manchmal wäre es ganz gut, wenn jemand das offensichtlichste Wort nehmen würde, weil da manchmal einfach nur absurde Sachen stehen, wo man sich dann denkt, da kann die Person doch gar nicht drauf kommen. Und manchmal klappt es dann doch.
Ja, also Just One ist nach wie vor so ein Titel, den ich immer gerne empfehle, wenn es so um große Gruppen geht. Bis 7 geht es tatsächlich nur, deshalb kommt es in der Familienrunde nicht auf den Tisch. Aber ich finde das nach wie vor ein richtig schönes Ding und haben wir immer richtig viel Spaß mit.
Ja, da fällt mir auch ein, wir haben auch über Seven Wonders haben wir, glaube ich, schon gesprochen, ja, aber wir haben es auch in der großen Runde tatsächlich nochmal gespielt.
Ja.
Nachdem wir es schon besprochen hatten.
Ja, und es hat auch super funktioniert.
Ist super.
Ja. Gut. Du bist einmal etwas früher ins Bett gegangen und da habe ich noch was gespielt.
Das klingt jetzt so vorwurfsvoll.
Ja. Nee, ist okay, sonst hätten wir es nicht spielen können. Da habe ich mit dem Christian und dem Berliner Pärchen, habe ich nämlich Wilmot's Warehouse gespielt. Und das haben wir ja vorher schon ein paar Mal gespielt.
Ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen.
Ja, aber nicht in diesem Podcast.
Ah.
Von daher habe ich gedacht, wenn wir hier so ein Spiel des Jahreskandidat haben, dann muss der natürlich auch schon bei uns besprochen werden, weil ich sag mal so, für mich ist das ein heißer Kandidat dafür, dass man das zumindest auf der Longlist nächstes Jahr beim Spiel des Jahres sehen wird. Worum geht's denn, Wilmot's Warehouse? Wir haben eigentlich kooperatives Memory. So einfach ist es. Klingt sehr unspannend und klingt vor allen Dingen nicht so cool, weil viele Leute ja eher mit Memory ein Problem haben. Aber wenn ich euch jetzt sage, dass es sich so anfühlt wie das Gegenteil von That's Not a Hat, was ja ein Merkspiel ist, wo man keine Ahnung mehr hat nach einer Sekunde, was der andere eigentlich jetzt gerade gesagt hat, und man merkt, dass das Gehirn eigentlich überhaupt nicht fähig ist, ist Wilmot's Warehouse genau das Gegenteil. Der Wilmot's Warehouse zeigt, zu was dein Gehirn fähig ist.
Ja, und wir haben ein großes Raster auf dem Tisch liegen und ziehen Karten, die wir dort auf diesem Raster platzieren müssen. Und da sind Abbildungen drauf. Die sind recht abstrakt gehalten.
Sehr abstrakt, ja.
Sehr abstrakt, denn wir überlegen uns eine Geschichte dazu, um uns das Ganze zu merken. Oder irgendwie, was das denn sein könnte. Dann gibt es Karten, die sehen aus wie, was weiß ich, was hatten wir denn damals noch? Ein Taco oder sowas.
Den Taco
und ich weiß noch die Storyline. Wir hatten einen Teil, das sah aus wie so ein Schiff. Dann haben wir gesagt, das ist die Titanic. Mhm. Dann hatten wir einen Leonardo DiCaprio. Und dann hatten wir eine Nase, wo wir gesagt haben, die Leute rümpfen die Nase und einen Ring. Der macht einen Antrag und was weiß ich was. Und die tanzen, weil da ein Klavier war. Und die ordnet man, also man legt quasi die Karten in das Raster und merkt sich dann über eine Story, über eine Geschichte, wo man welche Karte platziert hat. Die werden nämlich später umgedreht.
Sofort.
Wir müssen uns das merken. Es kommen immer mehr dazu. Manche auch mit weiteren Einschränkungen.
Ja, genau. Es geht über 7 Runden. Und dann gibt es auch noch Rundenereignisse, wo du dann nicht sprechen darfst darüber. Oder du darfst es gar nicht sehen. Wenn du es selber hinlegst, dürfen nur die anderen darüber diskutieren und so. Also das sind ganz witzige Sachen.
Ja, und wenn wir alle Karten platziert haben, dann geht der Memory-Aspekt los. Dann haben wir nochmal andere Kärtchen und die müssen wir zuordnen.
Auf Zeit.
Genau, auf Zeit. So schnell wie möglich müssen wir quasi die kleinen Kärtchen auf die richtigen Karten legen. Und am Ende wird aufgelöst, ob das alles so übereinstimmt.
Ja, und da würde ich sagen, ist auch der kleine Negativaspekt bei dem Spiel ist für mich auch so dieser Wertungsmechanismus, dieses auf Zeit, das wird dem Ganzen nicht so gerecht.
Ja.
So, vielleicht ist es dann sonst zu einfach. Ich weiß nicht, ne, weil ich sag mal, dein Gehirn ist schon sehr stark und du kriegst eigentlich schon hin, dich an alles zusammen zumindest zu erinnern. Denn das Schöne ist ja, wenn du dich an irgendeine Sache nicht mehr erinnern kannst oder unsicher bist, können die anderen Personen dir am Tisch auch helfen oder die können das dann eben einordnen. Also verstehe ich auch, warum sie es auf Zeit gemacht haben. Aber es ist dann so ein bisschen, also das auf Hektik ist okay, nur der Score nachher, der ist mir so völlig Wurst. Der ist mir total egal.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das Spiel erzählt Geschichten und das ist quasi Eselsbrücke, das Spiel. Und wenn ich mich jetzt wieder zurückerinnere an die Partie vor mehr als einer Woche, ich weiß gar nicht, wann haben wir es gespielt, 1,5 Wochen her. Ne, wir hatten eine große Figur, die auf einer anderen Figur ist, mit einem Sniffle-Sniff und keine Ahnung was.
Den Sniffle-Sniff habt ihr noch ziemlich häufig gesprochen.
Ja, da entstehen eben auch Insider, ja. Und das ist total super. Und wir haben ja damals, als wir es gespielt haben, das Experiment gemacht und gesagt, komm, wir probieren es wir spielen nochmal was anderes und dann probieren wir es nochmal, ob wir es hinbekommen.
Am nächsten Tag haben wir es
hinbekommen. Nee, erstmal haben wir eine kurze Pause gemacht. Wir haben es hinbekommen. Am nächsten Tag, über 24 Stunden später, haben wir es immer noch hinbekommen. Und das zeigt einfach, wie gut dieses Konzept funktioniert und es zeigt dir einfach, wie cool du drauf bist. Also das gibt so ein richtig schönes Zusammengehörigkeitsgefühl auch am Tisch.
Mhm.
Und ich finde diese Karten einfach total gut designt, weil sie auch in der nächsten Partie etwas vollkommen anderes darstellen können. Also ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in dieser Partie dann der Taco ist oder in der nächsten ist es, weiß ich nicht, Rührei, keine Ahnung was. Du kannst alles da rein interpretieren. Das Schöne ist, du musst dich nicht mehr so festlegen. Du musst nachher nur ungefähr wissen, was da war. Und die sind so vage und interpretationsmäßig gehalten, man kann es auch am Cover von dem Brettspiel sehen, dass ich sage, boah, da ziehe ich meinen Hut vor. Das ist richtig gutes Spieldesign. Das ist richtig gut gemacht. Ja. Vielleicht ein Tick zu leicht. Ich weiß es nicht.
Ja, aber...
Aber das macht auch nichts.
Ja, ich glaube, es gibt doch auch noch ein paar fiesere
Haben wir
fiesere
tatsächlich auch drin gehabt jetzt in der Partie.
Ah, okay.
Ja.
Ja, aber ich finde es auch erstaunlich. Ich finde das wirklich krass, dass man mal sieht, wie gut das eigentlich funktioniert, sich solche Eselsbrücken zu bauen und so Geschichten draus zu spinnen, wenn man sich wirklich mal was merken muss.
Ja, absolut. Und auch bei CMYK rausgekommen, dem Publisher von Hotstreak.
Ah, okay, ja gut.
Ja, vielleicht kommt dann Hotstreak ja auch bei Asmodee. Ja.
Also Wilmots Warehouse Empfehlung.
Absolut.
Und auch mit Kindern, glaube ich, dann sehr cool.
Ja, glaube ich auch. Ja. Wir haben ein Spiel gespielt, was wir auch schon wieder längere Zeit nicht gespielt haben. Das stand aber nicht auf der Kippe, müssen wir dazu sagen. Aber es ist ein Spiel, wo wir sagen, dass damit kann man Leute aus der Reserve locken, die sagen, ich möchte mal wieder was ganz Innovatives spielen. Und die Rede ist von Bullet Heart.
Ja, dachte ich mir.
Hast du schon gedacht, ne? Ein Spiel mit Anime Setting, Thema, wie auch immer, zumindest sowohl von der Musik her als auch von der Optik. Und wir haben, wie würdest du das Puzzeln beschreiben?
Wir haben verschiedene Lanes und müssen
ich dachte,
aus einem...
Du meinst jetzt einen bestimmten...
Ach so.
Hast du irgendwie einen Fachbegriff
Nein,
dafür oder so?
Nee, keine Ahnung. Bullets anordnen und auslösen.
Ja,
für
mich hat das so ein bisschen was von so einem alten PC-Spiel, weil Sachen von dem Himmel irgendwie runterfallen und man versucht irgendwie daraus Sachen quasi zu puzzeln und zu formen, um sie wieder auszulösen. So ein bisschen wie
bei Tetris am ehesten.
Ja, oder ein bisschen Candy Crush-mäßig, so ein bisschen.
Mhm.
Es geht so in die Richtung, ne? Es ist so ein ähnliches Raster, aber es ist vor allen Dingen auf Echtzeit.
Genau,
Achtung,
und wir haben verschiedene Lanes, wir haben einen Beutel. Sobald die Musik läuft, haben wir 3 Minuten Zeit und müssen diese Kugeln aus dem Beutel ziehen. Da stehen Zahlen drauf, so viele Schritte müssen wir in der entsprechenden Lane runtergehen. Und das machen wir. Wir ziehen immer weiter Kugeln aus dem Beutel und versuchen, verschiedene Muster zu erfüllen, damit wir dadurch wieder Kugeln aus unseren Lanes entfernen dürfen. Wenn die nämlich voll sind und eine Kugel nach ganz unten durchrutscht, kriegen wir dadurch einen Schaden.
Bei meistens 3 oder 4 Schaden ist man schon kaputt. Dann ist vorbei.
Genau. Und der Clou ist, dass wir erstens jede Runde, die wir überleben, kriegen wir weitere Kugeln in unseren Beutel und wir kriegen von unserem Gegner die Kugeln, die der Gegner entfernt hat.
In der Runde davor, ja.
Genau. Das heißt, wenn ich super gut bin mit Muster erfüllen, dann wird es für den Simon in der nächsten Runde noch ein bisschen schwieriger, weil er mehr reinpuzzeln muss.
Ja.
Und wenn die 3 Minuten rum sind und wir es quasi innerhalb des Soundtracks nicht geschafft haben, unseren Beutel zu leeren, dann dürfen wir nur noch Kugeln aus dem Beutel ziehen und können keine Muster mehr erfüllen. Das heißt, wir dürfen nichts anderes mehr machen, außer Kugeln platzieren. Das ist ganz schlecht.
Eine große Stärke von dem Spiel ist der Soundtrack. Es gibt, ich glaube, 10 oder 11, 12 Lieder. Gibt es bei Spotify oder auch bei YouTube wahrscheinlich und so. Oder auch vielleicht zum Download, müsst ihr mal schauen. Und die sind genau abgestimmt auf die 3 Minuten Zeit. Das heißt, die Musik dient als Timer.
Und die stresst auch so ein bisschen, finde ich.
Die stresst ein bisschen. Wenn man die Lieder ein paar Mal gehört hat, merkt man auch die Dramaturgie in den Liedern und man merkt, okay, jetzt so langsam muss ich mich ranhalten, das Lied ist bald zu Ende. Und ich finde das ein unfassbar starkes Element, weil es das Ganze irgendwie noch cooler macht. Also die Musik beim Spiel erstmal ein großer Win.
Auf jeden Fall. Man könnte sich auch einen 3-Minuten-Timer am Handy stellen, aber das
deutlich langweilig.
Wäre ja super langweilig. Also die Musik, die bringt schon Spannung auch rein.
Der zweite große Vorteil bei dem Spiel ist die Abwechslung, weil wir ganz viele verschiedene Charaktere haben.
Die alle unterschiedlich funktionieren.
Alle haben unterschiedliche Patterns. Ich hatte jetzt zum Beispiel wieder eine, die versucht einfach nur die Zahlenwerte zu addieren. Die will gar nichts mit den Farben irgendwie wissen.
Die finde ich sehr cool.
Die ist sehr cool. Du hattest jetzt eine, da war wieder was anderes wichtig.
Meine war sehr, sehr schwer, fand ich.
Ja?
Ja, die war nicht so gut. Mit der war ich nicht so zufrieden.
Ja gut. Also das Schöne ist, da gibt es viel zu entdecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Das heißt, wenn ihr jetzt Profi seid, könnt ihr auch jemand anderen dann einen leichteren zu spielenden Charakter geben. Ich habe das damals auch solo gespielt. Da machst du es dann nämlich nicht auf Zeit, sondern hast so viel Zeit, wie du willst. Das hat auch sehr gut funktioniert und es hat wohl auch eine ganz gute Solo-Community, die auch sagt, das Spiel ist super. Ich fand das damals auch. Es ist ein Stressspiel. Das muss man wissen. Und das ist kein Spiel, was man jetzt jede Woche auf den Tisch bringt. Aber ich finde cool, dass wir es haben.
Ja, ja,
das auch. Das ist wirklich so eine kleine Perle, wo ich sage, das kann man Leuten zeigen, die sagen, ey, zeig mir mal was Ungewöhnliches.
Ja, und das ist auch nicht schwer. Also nee. wir haben nochmal die Anleitung durchgeguckt und das waren echt wenig Punkte, die man da nochmal lesen musste. Und das meiste erklärt sich fast von selber.
Ja, und es gibt tatsächlich mehrere Versionen. Also es gibt nicht nur Bullet Hard, es gibt auch Bullet Star und so. Das sind alles, ich glaube, es gibt nur Bullet Star.
Aber ist denn da anders?
Das ist einfach eine Standalone-Erweiterung. Also die kannst du auch so kaufen, wenn du keinen Bock auf Bullet Hard hast, dann holst du die Bullet Star. Und da sind einfach wieder ganz viele neue Charaktere dabei. Mehr ist da gar nicht anders. Oh. Deshalb würde ich auch sagen, so häufig spielen wir es dann auch nicht, dass sich das lohnen würde. Aber ich finde das nach wie vor ein schönes Ding und würde auch sagen, da hat Level 99 Games auch ein ganz cooles Spiel rausgehauen. Sieht auch schon vom Cover irgendwie skurril aus und fängt dann wirklich so ein bisschen doch durch die Musik diesen Anime-Stil so ein bisschen sehr gut ein.
Ja, ich hab auch jetzt direkt schon das eine Lied im Kopf.
Ja.
das zoomt gerade im Hintergrund die ganze Zeit.
Ich weiß gar nicht, ob das nicht in einem Jahr bei mir auch in der Spotify-Jahresrückblicksliste
war. Das kann gut sein.
Da haben wir es nämlich in einem Jahr sehr exzessiv gespielt und jetzt nochmal auf den Tisch gebracht. Hat wenig an den Charme verloren, würde ich sagen.
Ja, hat wieder großen Spaß gemacht.
Bringe ich locker ein paar Mal im Jahr auf den Tisch. Ja. Macht große Freude. Was auch große Freude gemacht hat in großer Runde und was wir jetzt gegen Ende unseres Urlaubs dann doch versucht haben, immer noch häufiger auf den Tisch zu bringen, ist Saboteur.
Ja, das war super.
Ein Klassiker, das kommt tatsächlich schon aus dem Jahre 2004. Das heißt, es gibt jetzt mittlerweile die 20-Jahres-Edition, die muss ich jetzt irgendwie noch besorgen, weil so richtig, gesehen habe ich sie jetzt nicht mehr. Aber worum geht es da? Es ist ein sehr, sehr leichtes Social-Deduction-Spiel, bei dem es aber eher auch so ein bisschen um Teamarbeit geht, ähnlich wie bei Tempel des Schreckens, aber eben etwas leichter und weniger Meta vielleicht. Die einen sind die Zwerge, die anderen die Saboteure. Und die Saboteure wollen nicht, dass die Zwerge zum Gold kommen und die Zwerge wollen zum Gold kommen.
Ja, ganz simpel. Und wir graben Gänge und arbeiten uns weiter voran, haben die Möglichkeit zu gucken, wo das Gold ist, dürfen dabei lügen oder auch nicht, je nachdem. Und wir müssen immer funktionierende Ausrüstung haben. Das heißt, wir können, wenn jemand verdächtig ist, können wir jemandem die Ausrüstung kaputt machen. Und
da kann er keine Gänge mehr anlegen, kann nur noch Aktionskarten spielen. Aber auch da gibt es fiese Sachen, wo man zum Beispiel einen Gang wegsprengen kann oder so.
Das ist ganz fies.
Ein bisschen glücksabhängig ist es dann natürlich schon, je nachdem, was du für Karten ziehst.
Ja.
Aber es geht halt auch sehr schnell, ne? Also 20 Minuten für eine Runde. Du erklärst den Leuten das Spiel relativ schnell. Und ich muss sagen, ich verstehe jetzt gerade auch nicht, warum es bei einer 6,5 bei Boardgame
steht. Nee, ich finde es eigentlich auch ganz lustig. Und was vor allem ganz cool ist, ist, dass das ja für Leute, die wenig Erfahrung mit Deduktion haben, ist es es verzeiht Fehler.
Ja, voll.
Weil es ist nicht so wie bei anderen Deduktionsspielen, wenn du mal irgendwas Komisches gemacht hast und jeder sagt, du bist doch bestimmt böse, dann hast du sofort verloren. Mhm. Das ist da nicht, zum Glück. Ne? Also du hast, selbst wenn du enttarnt wirst oder dich selber enttarnst, man kann da sehr offensiv spielen und du bist trotzdem noch drin. Du bist da nicht automatisch raus und hast keine Chance mehr, sondern das ist ja eigentlich auch Sinn des Spiels. Und das funktioniert erstaunlich gut, wenn einer der Saboteure sehr offensiv spielt.
Genau, es ist immer so ein Abwägen, wie offensiv oder zu welcher Zeit mache ich irgendwas Destruktives. Und manchmal bringt es was relativ am Anfang was zu machen, weil man merkt, okay, die haben gerade gar nichts auf der Hand, was sie weiterbringt. Manchmal hilft es auch, die Top-Sprengkarte bis zum Ende aufzuheben und dann kurz vorm Ziel das zu machen. Aber wir spielen ja auch zu, ja, es geht ja bis zu 10. Und je nachdem, wie viele mitspielen, da bist du da wieder dran. Bis dauert es eben auch eine Weile. Und vielleicht ist dann das Gold auch schon aufgedeckt. Das ist echt ganz interessant. Du weißt auch nie, und das finde ich auch sehr gut, du weißt nie, wie viele Saboteure drin sind, weil immer eine Rollenkarte verdeckt weggelegt wird.
Ja.
Das finde ich auch richtig gut. Und es geht halt super schnell. Wir haben das jetzt auch mit Kindern gespielt. Und das ist so schnell verstanden. Und wenn man da irgendwie so einen Plan schmiedet und er geht nachher auf, das ist einfach toll. Und das führt einfach super an dieses Social Deduction-Ding ran. Ich denke, so ab 7, 8 Jahren kann man das wahrscheinlich gut spielen.
Ja, bestimmt.
Und dann also macht das in der Familienrunde auch ruhig Spaß. Also wirklich.
Es hat auch bei uns in der großen Runde, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Alle hatten Spaß dabei und wir haben es, also viele Leute haben das erste Mal gespielt.
Ja, wir ja auch.
Wir
also
ja
ich habe das auch schon mal gespielt, gab es aber Jahre her. Der Stefan empfiehlt das ja immer wieder. Ich glaube, wir haben es jetzt auch erst ab 6 Personen gespielt, ne? Also ich würde sagen, ab 6 ist, glaube ich, gut. 7, 8 ist wahrscheinlich optimal. Wobei es bis 10, glaube ich, auch ganz gut funktionieren sollte. Ne?
Mhm.
Schönes Ding, auf jeden Fall. Kommen wir zu einem weiteren schönen Ding. Und zumindest sehe ich das so, denn ich habe meine Meinung geändert zu Brass Birmingham. Ich war ja immer so ein kleiner Brass Birmingham-Muffel, der gesagt hat, ja, okay, ich habe das online angetestet, so ganz überzeugt hat es mich jetzt nicht. Und ich habe es jetzt ein paar Jahre später einfach nochmal gespielt, weil der Christian hatte das da und ich dachte, wenn er das jetzt schon da hat und wir die Zeit haben, dann müssen wir das ja ausprobieren.
Ja, und für mich tatsächlich meine erste beziehungsweise meine ersten beiden Partien, denn ich habe es vorher noch nie gespielt.
Ja. So sieht's aus. Und worum geht es da? Ja, wir bauen quasi ein Netzwerk in Birmingham oder rund um Birmingham auf und versuchen da Bier zu produzieren, Eisen, Kohle und müssen dabei auf der Karte aber immer irgendwie ein bisschen gemeinsam interagieren. Also wir verkaufen uns gegenseitig quasi auch Sachen und profitieren da beide von.
Genau,
oder
wir verkaufen Ressourcen, wir platzieren Schiffstrecken beziehungsweise Eisenbahnstrecken, die dann für alle nutzbar sind und arbeiten so ein bisschen zusammen und aber halt auch gegeneinander, weil man möchte sich natürlich die besten Produktionsstätten sichern, die besten Strecken sichern, die am meisten Punkte geben. Und natürlich, wenn man so ein Eisenwerk platziert, dann würde man das Eisen natürlich auch gerne selber nutzen. Beziehungsweise vor allem beim Bier ist das der Fall, dass man das eigentlich gerne selber nutzen würde. Und dann schnappt sich das aber jemand anders, bevor man es nutzen kann.
Ja, es ist immer so eine es ist eine große Interaktion am Tisch. Und selbst wenn man sich selbst was vorbereitet, kann man nicht sicher sein, dass das klappt und sich nicht jemand anders in den Zügen dazwischen irgendwie schnappt. Und der große Clou und auch das, was das Spiel so besonders macht, ist, dass es eben so eine Ära-Phase gibt. Wenn die erste Ära zu Ende geht, dann werden alle Einer-Gebäude abgeräumt und auch alle Strecken. Das heißt, man fängt jetzt nicht wieder bei Null an, aber man fängt wieder sehr klein an. So ab der Hälfte des Spiels und muss sich wieder neu aufbauen und muss gut vorbereitet sein.
Und da wird einmal schon mal zwischengewertet. Das heißt, es gibt einmal für diese Strecken und diese Gebäude schon mal Punkte. Und dann muss man aber wieder anfangen.
Und das ist richtig spannend. Also ich muss sagen, der Christian hat es ganz gut zusammengefasst gehabt. Der sagte auch, ja, als wir das gespielt haben oder auch schon bevor wir es jetzt gespielt haben mit ihm, sondern auch so, er hat gedacht, ja, dass das jetzt als Hashtag 1 von Boardgame Geek of All Time so, und Wenn er es dann aber gespielt hat, hat er gedacht, doch, es ist schon ziemlich gut. Und genauso würde ich das auch sagen. Für mich ist das ein Spiel, ich hätte das jetzt nicht persönlich bei mir auf der 1 gesehen, aber wenn ich das spiele, merke ich, dass es mir richtig gut gefällt. Und von daher kann ich das dann auch verstehen, dass das bei so einer großen Bewertung steht. Ne? Aktuell bei einer 8,6 bei BoardGameGeek, bei 53.000 Bewertungen, das ist krass. Und ich würde jetzt auch nach den zwei Partien aus dem Urlaub auch sagen, ja, das ist auch für mich eine 9 von 10. Ich mit dem Potenzial auch, dass wenn ich das jetzt noch 5, 6, 7 Mal spiele, vielleicht noch mehr mag. Kann ja sein.
Also ich fand es auch sehr cool. Also es hat mir gut gefallen und ich finde, es hat ein paar sehr interessante Kniffe. Vor allem finde ich das eigentlich ganz interessant mit dem Reihenfolgemechanismus. Es wird immer am Ende der Runde geguckt, wer das meiste Geld ausgegeben hat und wer das wenigste. Und dann wird in der Reihenfolge von niedrig nach hoch sortiert und der das wenigste Geld ausgegeben hat, fängt in der nächsten Runde an. Wir bekommen immer Einkommen zwischen den Runden. Wir ziehen Karten, beziehungsweise wenn es keine Karten mehr gibt, spielen wir so lange die Karten aus, bis man keine mehr hat und dann geht die nächste Ära los. Das heißt, man hat eigentlich immer relativ genau im Blick, wann die Ära vorbei ist, beziehungsweise wann das Spiel vorbei ist. Und ja, die Karten sind manchmal natürlich ein bisschen fies. Da stehen die, da hat man manchmal ein bisschen Pech mit dem, was man bekommt. Da stehen entweder Ortsnamen drauf, wo man bauen darf, oder es sind Industrien abgebildet, die man bauen kann.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe auch immer gesagt, ja, das ist mir ein bisschen mit dem Karten, das ist mir so zufällig, aber es sind dann doch erstaunlich wenig Momente, wo es dann wehtut, dass man die falsche Karte hat. Gerade gegen Ende wird es dann doch nochmal entscheidend vielleicht, weil man dann eben noch genaue Vorstellungen hat, was man noch bauen will. Aber ich hatte es jetzt zum Beispiel in der letzten Partie so, dass ich dann gedacht habe, Mist, hätte ich die Karte mal lieber nicht weggeworfen.
Ja, das passiert auch häufiger mal. Und was man auch sagen muss, ist, dass man ja auch die Möglichkeit hat, sich Joker-Karten zu holen.
Ja, das hast aber, glaube ich, nur du gemacht.
Ja, aber es war auch gut.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man merkt, ich brauche da eigentlich unbedingt eine bestimmte Industrie und habe keine Möglichkeit, die zu bauen, dann würde ich sagen, nicht zögern, sich auch mal Joker-Karten zu holen.
Also was ich ganz interessant finde, ist, das Spiel ist noch nicht nach der Hälfte entschieden. So, du kannst auch noch richtig gut aufholen, wenn du vorher gut vorbereitet hattest. So war es in der letzten Partie.
Ich wollte gerade sagen, jetzt möchtest du eigentlich nur posen, dass du in der letzten Partie komplett abgezogen bist dann am Ende.
Naja, die erste, es kommt ja darauf an, worauf konzentrierst du dich? Konzentrierst du dich ein bisschen aufs Early Game und versuchst mit einem guten Standing in das zweite Zeitalter zu gehen oder sagst du, ich gehe voll aufs zweite Zeitalter? Und bei mir war es so, ich hatte wirklich... Es war jetzt nicht komplett Katastrophe, das erste Zeitalter. Ich glaube, du hattest fast 20 Punkte Vorsprung. Ich habe trotzdem nachher noch gewinnen können. Und das fand ich bei dem Spiel nämlich auch gut. Du kannst es die ganze Zeit nicht überblicken, wer gewinnt. Mhm. Es bleibt bis zum Ende eigentlich spannend. Es war ja am Ende auch dann eine spannende Angelegenheit. Ich finde auch toll, dass du eben auf deinem Board, du musst ja gewisse Sachen dir freischalten, damit du sie überhaupt später noch benutzen kannst, dass du eben auch nicht alles machen brauchst. Du brauchst nicht die Kisten unbedingt oder du musst dich nicht auf das, ich weiß nicht, was war das, Ton oder was war das mit dieser komischen pyramidenartigen
Zylinderding?
Ich weiß auch nicht mehr. Thematisch muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade, dass also manches ergibt wenig Sinn, zum Beispiel, dass Kohle geliefert werden muss oder Kohle einen festen Weg braucht, Eisen nicht. Das finde ich nach wie vor ein bisschen irritierend, das muss man einfach hinnehmen. Aber ja, das ist okay. Geht.
Ja, kann man mitleben. Also mir gefällt es auch. Ich bin immer noch die Fraktion, die sagt, okay, also Platz 1 finde ich immer noch ein bisschen weird.
Ja, was heißt weird?
Wäre jetzt nicht meine Wahl für Platz 1, aber das ist ja das Gute.
Stell dir mal vor, du bist jemand, der oder eine Person, die eigentlich nicht so gerne Eurogames mag. Und wenn du jetzt selbst sagst, ja, Brass spiele ich mit. Dann hat das ja auch ein großes Standing in dem Bereich der Eurogames.
Na gut, das kann natürlich sein.
Und ich würde schon so weit gehen zu sagen, doch, das ist schon ein sehr gutes Spiel. Ne? Also ich bin auch am Überlegen, es mir irgendwie ins Regal vielleicht zu stellen, mal gucken.
Aber vielleicht dann die neue Version.
Ja, also genau, es kommt jetzt Brass Pittsburgh, 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 weiß nicht, wie man es ausspricht. Das kommt nächstes Jahr und das Cover sieht schon mal fantastisch aus, mehr kann man ja nicht sagen. Aber ja, ich kann sagen, Brass Birmingham ist für mich ein klarer Win und kann nicht verstehen, warum das so ein großes Ansehen hat. Und gut, dass wir es jetzt nochmal gespielt haben.
Ja, auf jeden Fall. Bildungslücke geschlossen.
Bildungslücke geschlossen, genau. Okay, gehen wir weiter zu einem Spiel, was wir gespielt haben mit dem Pärchen aus Berlin.
Okay.
Und zwar The Gang.
The Gang.
The Gang,
ja,
haben wir gespielt.
Okay, The Gang. Aber müssen wir über The Gang noch so viel reden?
Ich glaube, The Gang sollten die meisten wissen, worum es geht. Es ist ein kooperatives Pokerspiel und wir versuchen eben dreimal zu gewinnen, bevor wir dreimal verlieren. Haben auch noch Erschwerungskarten oder Erleichterungskarten. Ich habe das Ganze nochmal aufgepimpt mit Karten, die aus PVC sind.
Oh, wow.
Ja, damit man sie theoretisch auch in der Sauna spielen kann. Haben wir natürlich nicht gemacht, aber trotzdem ein sehr cooles Ding mit begrenzten Kommunikationsregeln über diese Chips. Ich muss sagen, die Partien haben auch wieder richtig Bock gemacht.
Ja, ist ein
super
Spiel.
Für mich ist das ein, wenn ich zu viert oder zu fünft bin, würde ich sagen, ist das so ein Absacker, den ich auf jeden Fall mitnehme.
Ja, ich finde auch, das funktioniert super. Du sagst immer, es ist super schwer, wenn man keine, oder man kann es nicht wirklich spielen, wenn man keine Pokerkenntnisse hat. Oder
nee,
dann wäre
nee,
es schwer beizubringen.
Nur,
aber das finde ich immer ein bisschen übertrieben.
Naja, aber stell mal vor, du hast bisher nur Skippo und Uno gespielt. Ja? Und dann kommt jemand und sagt, hier, spiel mal Texas Hold'em kooperativ.
Ja, aber
dann
man hat ja die Rangkarte, die brauche ich auch und das ist aber kein Problem.
Ja, aber du hast ja jetzt schon ein Gefühl dafür.
Nee,
du hast ja auch schon mal
so
in deinem Leben Poker gespielt.
Naja.
Ja, ich auch wenig, aber...
Ein einziges Mal mit dir und meinem Bruder zusammen.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ja,
vielleicht auch besser
mal
so. Nein, also ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt eine Hürde ist, die man haben sollte, aber es ist trotzdem dadurch wahrscheinlich ja auch durch die Jury eingeordnet als Kennerspiel. Das ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt den Nachbarn zeigen würde, die nur Uno kennen. Außer sie kennen sich ein bisschen mit Poker aus. Oder sie wollen sich reinfuchsen, kann natürlich auch sein.
Ich wollte gerade sagen, also nichts gegen unsere Nachbarn. Ich weiß gar nicht, ob die nur Poker
kennen.
Na,
unsere Nachbarn
kennen.
Bestimmt nicht. Unsere
Oder
Nachbarn bestimmt nicht.
Ich dachte gerade jetzt nicht hier unsere Nachbarn haten.
Nee, die hören uns auch nicht. Also außer jetzt vielleicht, wenn wir zu laut reden. Ja, The Gang trotzdem weiterhin sehr gut. Es gibt auf der Seite von Cosmos wohl noch so Promo-Versionen, dass man nicht nur Texas Hold'em eben da spielen kann, sondern auch andere Versionen. Die muss ich mir unbedingt auch bestellen, weil da bin ich sehr gespannt drauf, ob das auch so gut funktioniert. Und
okay.
The Gang funktioniert einfach.
Habe ich noch gar nicht mitbekommen, aber gut zu wissen.
Genau. Dann haben wir tatsächlich mit dem Pärchen noch etwas gespielt und dem Christian, und zwar My Favorite Things.
Mhm,
ja? Eins unserer Hidden Jam Spiele, die wir ja auch schon im anderen Podcast mal besprochen hatten. Und man könnte sagen, es ist das Ranking-Spiel, so ein bisschen Top 10 meets Kartenspiel, könnte man sagen. Es ist recht simpel. Wir haben Karten in Sleeves und suchen für unsere Nachbarn einmal links, einmal rechts eine Kategorie aus von Sachen, die sie einranken müssen. Das können Möbelstücke sein, das können Lieblingsfarben sein, das können Lieblingsdönerzutaten sein, du kannst alles
Verabschiedungen
nehmen. Verabschiedungen, Redewendungen, Sprichwörter auch immer sehr gut. Und ja, die Person oder jeder rankt dann eben die Sachen ein und müssen dann Platz 1 bis 5 machen und was man auf gar keinen Fall mag.
Das zerbrochene Herz.
Das zerbrochene Herz und danach geht das Ganze wieder zurück. Jetzt haben wir es auch endlich mal richtig gespielt.
Mhm.
Jetzt geht es nämlich zurück an denjenigen, der die Kategorie ausgesucht hat. Der muss mischen und da, beziehungsweise es wurde vorgemischt. Und der sieht aber nicht mehr oder die Person sieht nicht mehr, welche Karte überhaupt zu welcher Nummer gehört.
Genau.
Und dann geht ein normales Kartenspiel los. Man spielt eine Karte rein und dann heißt es plötzlich, wer anderen eine Grube gräbt, der braucht ein Grubengrabgerät gegen Tschüssing, gegen Lila, gegen
Stuhl.
Gegen Stuhl. Und wer gewinnt, dann wird geschaut. Man zieht leicht die die Karte raus, sodass man den Rang sehen kann. Es gewinnt dann derjenige mit der niedrigsten Nummer, also dem höchsten Rang quasi. Oder, falls jemand wirklich den Platz 1 gespielt hat, gewinnt derjenige oder diejenige, der das zerbrochene Herz gespielt hat.
Genau, das heißt, wenn Tschüssing die Nummer 1 ist und der Stuhl ist das zerbrochene Herz, weil das ist das schlimmste Möbelstück überhaupt für die Person, dann hat der Stuhl gewonnen.
Der Stuhl gewonnen, aber ja, die Person, die den Stuhl gespielt hat, ist an der Stuhl hat dann nicht gewonnen, der ist traurig. Ja, aber bei Gleichstand gewinnt die Person, die es als erstes gespielt hat. Super simpel und man muss auch sagen, dass am meisten Spaß macht, sich wirklich diese Kategorien sich auszudenken und die einzuranken.
Ja, ich muss sagen, ich finde auch, dass beim Zweigeteilten, dass die ja, ich will jetzt nicht sagen Stichrunde, aber die Kartenspielrunde, die macht wirklich deutlich weniger Spaß als sich dann an den Sachen zu erfreuen, die da jemand eingerankt hat.
Wobei sie trotzdem lustig ist. Also es ist lustig, wenn man eben dann die Situation hat, welches Sprichwort spiele ich jetzt rein? Was hältst du eigentlich von, wer anderen eine Grube gräbt? Deine lieblingspolitischen Feiertage?
Bei dir fand ich es auch lustig, als du hier deine Ausreden fürs zu spät kommen. Ja. Also die waren auch wirklich wild.
Ja, die waren wild. Waren auch zwischen ehrlich bis hin zu Gaslighting war alles dabei, bis hin zu völliger Nonsens.
Ja.
Und es macht dann einfach Spaß. Man muss natürlich die richtigen Leute dafür haben. Man muss da ein bisschen Spaß verstehen und
und ein bisschen Feeling dafür haben, welche Kategorien man für welche Personen wählt.
Ja, genau.
Ohne so jetzt aus. Shade auf Leute zu werfen.
Ja, das sollte man. Es gibt aber auch für die Leute, die nicht kreativ sind, in der Mitte noch ausliegende Kategorien.
Die nutze ich auch meistens, ehrlich gesagt. Also ich gucke zumindest rein. Manchmal habe ich dann so einen Geistesblitz, aber ich bin da meistens nicht kreativ genug für.
Ja, ich überlege nochmal die eine Runde, da waren so spezielle Sachen, da waren da nicht irgendwie Brettspielkomponenten, irgendwas ganz Konkretes. Erinnerst du dich noch an dem einen Brettspielwochenende?
Ach so, nee, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Da war irgendwas ganz Spezielles, wo ich dachte, okay.
Ich habe einmal Avatar.
Nein, war es nicht Figuren aus der Brettspielwelt oder so noch? Irgendwie sowas, ich weiß nicht. Also man kann wirklich ja alles nehmen.
Ja.
Ne? Und das macht einfach richtig Spaß und ich finde, es hat auch wieder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl am Tisch irgendwie.
Ja,
so ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Es schafft irgendwie so eine schöne Atmosphäre und ist daher auch von uns weiterhin ein absolut heißer Tipp, wo man es herbekommen kann. Keine Ahnung, ich hatte letztens Glück und habe ein zweites Exemplar auf dem Gebrauchtmarkt geschnappt.
Da muss man halt auch sagen, das ist wirklich ein Nachteil an dem Spiel. Es wird halt echt schnell schmuddelig, weil du die Stifte so schlecht wegradiert bekommst und dann bleibt das an den Sleeves hängen, beziehungsweise wenn du
da... Musst du mal richtig reinigen.
Ja, auch allein wenn du die Karte beschriftest und dann schiebst du den Sleeve rein, dann ist da alles schmutzig und das ist echt eklig irgendwann.
Ja. Kommt im Original aus dem Japanischen und ich würde sagen, das kann man einfach empfehlen. Guckt mal, ob ihr es irgendwo bekommen könnt, wenn ihr darauf Lust habt. Ansonsten mal Ausschau halten bei Gebrauchtmarkt, BGG Store, wo auch immer. Ich kann es wirklich empfehlen und das ist so ein Ding, das packe ich gerne mal auch mit, um Leute auch mal ein bisschen das Eis zu brechen auch vielleicht, ne? Wenn man jetzt irgendwie am Brettspielwochenende ist. Ja, das war unser Urlaub. Ziemlich viele Spiele. Wir haben ein paar jetzt nicht besprochen, wie gesagt. Aber es erwarten euch weitere neue Hits
nicht
in der nächsten
spoilern,
Folge.
Nicht teasern.
Corpse of Discovery.
Nein, nicht teasern. Nicht teasern.
Edge of Darkness. Müssen wir auch drüber sprechen.
Mann, hör doch auf.
Das wird jetzt so ein Running Gag. Ich überlege gerade, was haben wir denn noch gespielt? Oh ja, Duell um Cardia haben wir gespielt.
Ich habe heute ein Spiel gekauft,
da sprechen wir dann drüber. Werden. Das ist auch selten, ja.
Ja,
also von dir aus gekauft. Wir wollen jetzt nicht sagen, du hast es gekauft, weil du kaufst ja auch gerne mal mit. Aber dass du alleine sagst, ich mache jetzt den Bestellprozess, das ist dann doch eher selten. Das mache ich
ja,
dann
häufiger. Der Simon hat mir davon erzählt und dann habe ich gesagt, das werde ich kaufen.
Die Simone auf eine IP reingefallen, würde ich sagen.
Du hast mich geheim, hast gesagt, das ist aber auch gut bewertet.
Es ist ja auch gut bewertet.
Ja.
Mistborn, genau. Bin ich mal gespannt. Was das kann, ist ja auch John DeClair. Und was ich auch bestellt habe, ist Space Mine. Nicht Space Mine, wie
Orapa
heißt das?
Space.
Orapa Space. Das habe ich heute bestellt. Habe mal kurz eine Bestellung in Südkorea aufgegeben. ja, mal gucken, ob das was wird. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf und wünsche euch bis dahin jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
Genau, bis dahin.
Ciao.
Tschüss.